Na, erkennt ihr das? Ich dachte, ich muss euch hier heute mal mit dem Campinggeräusch schlechthin abholen. Das ist der Originalsound unseres kleinen Camping-Kaffeekochers auf einer Gasflamme. Ach, ich komme da so richtig in Camping-Feeling und bin heute, muss ich zugeben, allgemein so ein bisschen aufgeregt. Denn das Thema der heutigen Folge habe ich mir so lange aufgespart. Es ist eine Art Lieblingsthema, was ich aber irgendwie, ja, der richtige Zeitpunkt war noch nicht da und jetzt fühle ich es aber, es will raus, es will mit euch besprochen werden. Es geht um das Campen im Bulli bzw. Campervan. Ach, das wird toll. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ich bin Kira, ihr hört schon, ich habe richtig Bock heute und damit ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte diese Folge einfach mal mit einem großen Dankeschön starten. Ich habe nämlich in der letzten Woche so tolle Nachrichten teilweise von euch bekommen. Die sind mir richtig ans Herz gegangen. Also vielen, vielen Dank für das schöne Feedback. Aber ich bin auch ehrlich, ein paar kritische Anmerkungen waren auch dabei. Vor allem, ich würde teilweise sehr schnell sprechen. Ja, dem kann ich jetzt auch nicht widersprechen, denn das ist durchaus eine Sache, die ich schon des Öfteren gehört habe. Ich nehme euch da aber sehr ernst. Also vielen Dank auch für die Ehrlichkeit. Ich werde in dieser Folge mal ganz bewusst darauf achten, ein bisschen langsamer zu sprechen. Kurze Erklärung, ich glaube, ich bin da manchmal einfach so begeistert von den Themen, wie in so einem Rausch und dann habe ich noch Ideen und das will alles raus und dann wird es halt schneller und schneller. Aber ich verstehe total, dass das zum Zuhören nicht optimal ist. Aber ich werde darauf achten, ich gelobe Besserung, aber wehe, ich kriege dann diese Woche irgendwie so Nachrichten, ihr wäret eingepennt bei meiner Folge. Nein, Spaß, ich achte drauf. Ja, das Reisen mit dem Camper oder Campingbully ist für mich persönlich wirklich die allerschönste Art zu reisen überhaupt. Ich habe es auch erst so in den letzten 5 Jahren für mich entdeckt und dann aber wirklich sehr lieben gelernt, weil man so schön unabhängig ist. Unabhängig von Hotels, von Ferienwohnungen. Wenn man das nicht möchte, muss man vorab gar nichts organisieren, gar nichts vorreservieren. Man kann total spontan entscheiden, wo man über Nacht stehen möchte. Klar, du kannst irgendwie gucken, wo sind schöne Campingplätze oder schöne Spots zum Wildcampen. Das kann man sich so ein bisschen zurechtlegen, aber man muss es eben nicht. Und wenn man da ankommt und merkt, nee, irgendwie gefällt es mir doch nicht so, dann ziehst du eben weiter. Oder wenn du es auf einmal plötzlich total genial findest, bleibst du halt spontan 2 oder 3 Nächte anstatt der geplanten 1 Nacht. Und rückblickend, finde ich, sind genau das meistens die schönsten Erinnerungen, wenn du spontan alles umgeworfen hast, um einfach noch schönere Pläne zu haben. Ja, und das ist mit dem Bulli einfach perfekt möglich. So, die meisten Leute machen ja mit einem Bulli einen Roadtrip, wobei du natürlich auch einfach 2 Wochen am gleichen Spot stehen kannst. Aber ich glaube, diese Roadtrip-Variante ist schon die etwas gängigere. Und wenn du das schon mal gemacht hast, wirst du wissen, da ist relativ viel Veränderung drin. Also viele Ortswechsel, immer wieder neue Eindrücke. Und deswegen finde ich es so toll, dass man mit seiner Unterkunft, dem Bulli, so eine schöne Konstante drin hat. Die ist jeden Abend gleich, du hast dich da drin eingerichtet, dir ein bisschen häuslich gemacht. Und das ist so eine schöne Kombination. Alles verändert sich auf dieser Reise und trotzdem hast du deine eine Homebase, wo du einfach jeden Abend dich ins gemütliche Bett legen kannst. Und das finde ich cool, diese Kombination. Ich habe das tatsächlich auch schon oft erlebt, dass man dann nach so einer Reise wirklich wie so eine Art Trennungsschmerz hat, dieses Auto wieder abzugeben, weil er wie so eine Art Reisebuddy geworden ist. Ich bin meistens zu zweit auf diesen Bulli-Touren unterwegs und der Bulli ist dann wirklich so die Person Nummer 3. Also man redet jetzt nicht mit dem oder so, ne? Das ist ja klar, aber irgendwie, ach, wenn man dann eine lange Wanderung gemacht hat, dann freut man sich, den wiederzusehen und man macht den auch regelmäßig sauber und freut sich dann irgendwie so, ja, das Auto so ein bisschen gepflegt zu haben. Also irgendwie baut man dann doch so eine ganz persönliche Verbindung zu diesem Auto auf. Und vielleicht checkt ihr das gerade auch gar nicht und könnt das gar nicht nachempfinden. Ich habe das auf jeden Fall so. Ja, wir wechseln mal das Thema. Naturverbundenheit. So, das wollte ich noch sagen. Man lebt irgendwie so mit dem Rhythmus der Natur. Also wenn die Sonne aufgeht und so das Licht in den Bulli fällt, dann wird man meistens automatisch wach oder auch abends, wenn die Sonne untergegangen ist, wird man müde und hat dann auch ja gar nicht mehr so viel zu tun, außer vielleicht noch den letzten Drink am Lagerfeuer zu nehmen und eine Runde Karten zu spielen. Dann, also ich kenne das so, dass man meistens relativ früh ins Bett geht auf so Campingtouren. Und das kommt mir irgendwie so wahnsinnig gesund vor. Ich weiß auch nicht, so im Rhythmus der Natur zu leben, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen esoterisch. So ist es überhaupt nicht gemeint. Ich finde es nur einfach toll, dann auch mal auf den Wecker zu verzichten, weil man weiß, man wird ja eh durch die Sonne wach. Und allgemein verbringt man auch einfach so viel Zeit draußen. So den ersten Kaffee morgens trinkt man schon in seinem Campingstuhl vor dem Bulli. Zähneputzen findet draußen statt. Duschen bei uns auch. Es gibt natürlich auch Innenduschen. Wir machen das aber irgendwie immer draußen. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung an dieser Stelle. Also hier geht es wirklich um Bullis und Campervans und jetzt nicht um Wohnmobile. Da muss ich sagen, fehlt mir komplett die Erfahrung. Das habe ich noch nie gemacht. Wobei ich glaube, dass es bestimmt einige Überschneidungen gibt. Also wenn du jetzt ein Wohnmobil magst oder hast oder benutzt, dann könnte diese Folge auf jeden Fall auch was für dich sein. So, und zum Schluss noch eine Sache, die ich auch so sehr liebe am Campen. Und zwar diese kleinen Routinen, die es einfach braucht, weil man sonst das Ganze nicht hinbekommt. Ich finde, unsere Alltage sind ja häufig schon irgendwie sehr bürokratisch. Wir sitzen viel vorm Rechner, alles ist kompliziert, wir haben Meetings. So, und beim Campen kommt es aber darauf an, dass du morgens deinen Kaffee gekocht bekommst auf dem Campingkocher. Das ist auch etwas komplizierter, braucht irgendwie seine 10 Minuten, bis das da alles funktioniert. Oder abends das Camp aufbauen, um alles wind- und wetterfest zu machen für die Nacht. Feuer machen ist so eine beruhigende Tätigkeit. Wir haben es sogar irgendwann mal ein bisschen auf die Spitze getrieben und uns eine Art Feuerstein besorgt. Also ja, es war die Idee meines Freundes. Er meinte irgendwie, das wäre nochmal das ultimative Erlebnis, selber Feuer zu machen. Ich glaube, nach 2 Malen haben wir dann auch das Feuerzeug genommen. Aber ja, also so das Simple zu zelebrieren und diese simplen Routinen zu haben, die aber irgendwie total entspannen und entschleunigen, das ist einfach, das ist mega. Und vielleicht hat man es schon rausgehört, wir haben keinen eigenen Bulli, sondern mieten uns immer jeweils für die Reisen einen an. Wir haben schon so oft drüber nachgedacht, uns auch selber einen zu kaufen und den dann irgendwie auszubauen und so. Macht ja auch total viel Spaß, aber in der aktuellen Situation spricht leider einfach mehr dagegen als dafür. Wir leben mitten in Berlin. Ich fahre einen uralten kleinen Suzuki Swift und alleine für den einen Stellplatz, einen Parkplatz nachts zu finden, ist schon ein Ding der Unmöglichkeit teilweise. Dann mit so einem großen Bulli wird das, glaube ich, nochmal schwieriger, zumal hier wirklich regelmäßig Bullis geklaut werden. Also ist auch schon Freunden von uns passiert. Und man ist natürlich auch so ein kleines bisschen begrenzter bei der Länderauswahl. Jetzt mal eben den Bulli mit in die USA zu nehmen zum Beispiel, ist so nicht möglich. Und was wir gerne mögen, ist auch mal unterschiedliche Modelle zu testen. Zumal man das Modell dann auch je nach Land immer so ein bisschen anpassen kann. Wenn es jetzt super kalt ist, dann achten wir besonders auf die Standheizung. Ja, da kann man so ein bisschen variieren. Aber ich weiß auch von Freunden und von Menschen, die einen eigenen Bulli haben, dass das für viele eine absolute Erfüllung eines Lebenstraums ist und dass sie sich damit eben total verwirklichen. Und ich bin mir sicher, auch bei uns ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber jetzt gerade passt es halt nicht so gut. Als nächstes möchte ich einmal darauf eingehen, was für Bulli-Touren ich schon mit unterschiedlichen Bullis gemacht habe, aber jetzt gar nicht ausschweifend und bis ins Detail, sondern ich habe mir zu jeder Tour ein Learning überlegt. Es gab nämlich immer so eine Sache, die ich danach wusste, die ich davor noch nicht wusste, und das möchte ich jetzt einmal mit euch teilen. Und wir starten mit dem allerersten Bulli-Trip überhaupt. Zusammen mit meiner Freundin wollten wir nach Rügen fahren, um dort zu campen. Und wir dachten uns, Mensch, wenn schon, denn schon, dann wollen wir jetzt aber so ein richtig stylisches Ding haben. Und wir haben uns einen Oldtimer, einen VW T2 geliehen. Der hatte sogar so ein H-Kennzeichen, also war wirklich antik. Wir haben den damals auf so einer Website gefunden, wo Menschen privat ihre Autos anbieten. Das Ding war grün, es trug den Namen Hops und wir dachten uns, das passt perfekt zu uns. Und dann noch mit dieser romantischen Vorstellung, dass wir da mit so einem alten Hippie-Mobil übers Land fahren, fanden wir klasse. Rückblickend war das aber sehr mutig von uns, weil wir wirklich die Hälfte der Zeit in irgendwelchen Werkstätten verbracht haben. Ja, sollten mir hier irgendwann mal die Themen ausgehen, kann ich auf jeden Fall entspannt eine Folge dazu machen, zu Werkstätten in und um Rügen. Da kenne ich mich jetzt super aus. Nee, aber ohne Witz, so ein alter Oldtimer hat wirklich immer irgendwas. Und wir wussten das halt vorher nicht. Wir haben uns danach noch mit anderen Leuten unterhalten, die auch schon mal mit einem Oldtimer unterwegs waren, die das Gleiche erlebt haben. Also wenn ihr nicht wirklich Schrauber oder Schrauberin seid und euch super auskennt und das Ding im Zweifel selber reparieren könnt, lasst die Finger von Oldtimern. Das ist das Learning aus dieser Reise. Also im Nachhinein war es natürlich trotzdem eine super lustige Reise, einfach weil man ja auch irgendwann nur noch darüber lachen kann, dass man jetzt hier zum x-ten Mal irgendwie unterm Auto hängt oder das Auto in der Werkstatt steht. Aber ja, man kann das vorher wissen und sich einfach ein anderes Mobil leihen. Zumal es dann irgendwann so war, dass wir immer schon wussten, wenn wir einmal geparkt haben, also wir durften dieses Auto nicht ausmachen, weil dann sprang er nicht mehr an. Und wir haben das schon so richtig mit eingeplant, wenn wir dann auf irgendeinem Campingplatz standen. Okay, von hier kommen wir irgendwie wieder runtergerollt, weil er musste rollen, damit er anspringt. Dann haben wir uns am Vorabend immer schon so, weiß ich nicht, 10 Leute organisiert, die uns am nächsten Tag anschieben, damit wir es irgendwie schaffen. Ja, dann sprang er auch wieder an. Aber ich sage euch, ey, das lässt sich vermeiden. Einfach keine Oldtimer mieten. Ein anderes Mal haben wir eine große Schweden-Bulli-Tour gemacht mit einem damals dem modernsten VW-Modell, dem T6, mit diesem Aufstelldach oben, in dem man schlafen kann. Und das war großartig, weil in Schweden das sogenannte Allemansretten gilt. Spricht man vielleicht anders aus, heißt zu Deutsch aber so viel wie das Jedermannsrecht. Dieses Recht gilt in einigen europäischen Ländern, vor allem den nordischen Ländern, Norwegen, Schweden, Finnland. Ich habe jetzt gerade bei meiner Recherche entdeckt, auch Schottland. Mega, wusste ich noch gar nicht. Und grob zusammengefasst sagt das eben, dass die Natur für jeden da ist und jeder und jede darf die Natur auch erstmal nutzen. Fürs Camping ganz konkret bedeutet das Wildcampen, also Campen außerhalb der ausgewiesenen Campingplätze, ist erlaubt. Ganz streng genommen bezieht sich dieses Recht jetzt erstmal nur aufs Campen im Zelt. Aber das hat sich über die Jahre größtenteils auch eben auf Campingmobile übertragen. Das wird total geduldet. Das ist ganz gängig, dass die Leute auch mit ihren Campingmobilen in der Natur stehen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Regeln, die ihr beachten müsst. Sonst kann es, glaube ich, auch teuer werden. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber es sind Dinge, die man einfach, wenn man respektvoll ist, so oder so einhalten würde. Es ist von Land zu Land auch ein bisschen unterschiedlich. Da könnt ihr euch nochmal informieren. In Norwegen zum Beispiel gibt es einen Mindestabstand von 150 Meter zum nächsten bewohnten Haus. Ist ja klar, dass man sich da jetzt nicht bei irgendjemandem einfach in den Vorgarten stellen würde. Oder offene Feuer sind zu bestimmten Jahreszeiten in Waldnähe verboten. Auch das, finde ich, leuchtet total ein. Kein Müll hinterlassen. Und solche Regeln eben. Aber ganz allgemein gesprochen kann man wirklich sagen, Länder mit Jedermannsrecht sind ein regelrechter Traum zum Campen. Du hast so viel Freiheit, du kannst die Natur einfach so genießen, weil einfach weit und breit niemand ist. Du darfst fast überall stehen. Ja, zumal, wir waren jetzt in Schweden unterwegs, es auch so viele Seen gibt. Also du hast ja in Schweden gefühlt mehr Seen als Landfläche, jetzt mal übertrieben gesagt. Und die du dann einfach deinen eigenen kleinen See aussuchen kannst und du bist da ganz alleine. Also ein Träumchen. Dann war ich ebenfalls mit so einem VW T6 in Portugal unterwegs. Da habe ich jetzt aber eine eigene Folge zugemacht, die heißt Meine erste Reise alleine. Wenn du Interesse hast, hör dir die einfach nochmal an, würde ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Aber zum Schluss noch einmal ein kleiner Blick auf unsere letzte Reise. Bulli-Tour passt nicht ganz, denn wir waren mit einem Auto mit Dachzelt unterwegs, haben damit den Norden der USA unsicher gemacht und das war nochmal sehr speziell. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein paar Sachen zu sagen, weil mir auch aufgefallen ist, dass es, glaube ich, gerade ein richtiger Trend ist. Also ich sehe das auf Instagram, dass immer mehr Leute alternativ zum Bulli mit einem Auto mit Dachzelt unterwegs sind. Und ich kann euch nur sagen, wir waren mega überrascht. Und letztlich hat uns das irgendwie auch so überzeugt, dass wir jetzt, bevor wir die nächste Bulli-Tour planen würden, zumindest einmal drüber nachdenken, oder macht vielleicht auch ein Auto mit Dachzelt Sinn? Und jetzt ein paar Details dazu. Also, das Dachzelt gibt es so erstmal nicht. Es gibt super unterschiedliche Modelle. Wir hatten eins, das sah so ein bisschen aus wie so eine Dachbox, was einfach oben aufs Auto geschraubt wurde, nur in etwas flacher. Also, was ungefähr so groß und so breit ist wie die Liegefläche. Und dann konnte man das Ganze händisch aufklappen und hatte wie so eine viereckigen großen Schuhkarton nochmal auf dem Auto drauf. Und darin haben wir eben geschlafen. Mit einer Leiter sind wir dann da reingeklettert. Und wir haben uns damals dafür entschieden, weil wir irgendwie viel zu spät dran waren mit der Bulli-Suche und es einfach keine bezahlbaren Bullis mehr gab. Dann wurde uns immer wieder dieses Dachzelt angezeigt und dann dachten wir, ach komm, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Vom Schlafkomfort waren wir mega überrascht, weil wir so eine richtig dicke Matratze hatten. Das war total bequem. Und vom Feeling hat es einfach gar keinen Unterschied gemacht, ob du jetzt zum Beispiel in einem T6-Bulli oben in einem Aufstelldach eben auch auf dem Dach schläfst oder eben in diesem Dachzelt. Beim Dachzelt kletterst du eben von außen, also du musst einmal nach draußen gehen und kletterst dann mit einer Leiter über das Auto quasi in dieses Zelt hinein. Und beim Bulli machst du es eben von innen. Das ist so dieser eine Unterschied. Beim Kochen war es so, in den Bullis, die wir sonst hatten, war die Küche immer drinnen. Und hier war es so, da musste man einmal den Kofferraum aufklappen und dann konnte man da so eine richtig coole große Küche ausziehen. Das heißt, die Küche war außen. Und rückblickend muss ich sagen, fand ich diese Außenküche viel besser, weil die Gerüche natürlich sofort verfliegen. Wir hatten das einmal, da haben wir in unserem Bulli gekocht und ich weiß noch, 3 Tage lang hat alles nach angeschröckelten Pancakes gerochen. Das war ganz fürchterlich. Und das kam hier natürlich gar nicht in Frage, weil die Gerüche sofort verflogen sind. Und dadurch, dass die Kofferraumklappe ja auch offen stand die ganze Zeit, hatte man automatisch auch ein kleines Dach. Also man hätte jetzt auch kochen können, wenn es etwas geregnet hätte. Genieselt jetzt nicht strömender Regen. Ah ja, und noch ein kleiner Funfact, wenn man so will. Jeder und jede spricht dich auf dieses Dachzelt an. Das ist so ein Magnet, wirklich irgendwann. Also wir waren jetzt nicht genervt, aber es war so, oh, und schon wieder, ey. Weil es eben die seltenere Variante ist. Die meisten Leute haben dann doch ihren Bulli dabei. Und sobald die Leute ein Dachzelt sehen, ich weiß nicht warum, kommen sie in Heerscharen. Nein, aber es ist ja auch irgendwie schön und man knüpft super schnell Kontakte. Also wenn es euch wichtig ist, auch ja, mit anderen Campern und Camperinnen in Kontakt zu kommen, dann holt euch ein Dachzelt, denn dann lässt sich das einfach nicht vermeiden. Ja, ein kleines Aber gibt es trotzdem. Ich glaube, dass so ein Dachzelt vor allem im Sommer geeignet ist. Wir waren jetzt auch zu sehr warmen, herbstlichen Temperaturen unterwegs. Da hältst du dich ja eh größtenteils draußen vor deinem Mobil auf, machst dann Lagerfeuer und sobald es kühler wird, kletterst du hoch in dein Zelt. Wenn es jetzt aber super kalt ist im Winter oder im Frühling, wenn es noch nicht so warm ist, dann fehlt dir so ein bisschen der Aufenthaltsraum, den du ja in einem Bulli hast. Da kannst du dich ja immer reinsetzen, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es zu kalt ist. Und das hast du beim Dachzelt eben nicht. Nur so als kleiner Gedanke, aber belehrt mich gerne eines Besseren, wenn ihr das auch schon im Winter gemacht habt und geliebt habt, dann schreibt mir doch einfach. Vielleicht auf Instagram, auf meiner Seite Schlendern und Reisen. Da könnt ihr mich sowieso immer erreichen und ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Ach, und nochmal ein kleiner Einschub. Diese Folge hat wirklich 0,0 Anspruch auf Vollständigkeit. Gefühlt kannst du zu diesem ganzen Camping-Thema ja auch einen eigenen Podcast machen mit 150 Folgen, weil das da einfach so viel zu sagen gibt. Das sind jetzt einfach so Punkte, die so aus mir raus sprudeln, Gedanken, die ich zu dem Thema habe. Und es wird bestimmt auch nochmal eine zweite Folge geben. Da bin ich mir sicher, weil ich habe das ganz oft so, dann habe ich eine Folge fertig aufgenommen. Dann liege ich irgendwie im Bett und denke, oh, das wollte ich doch noch sagen. Oh nein, jetzt habe ich das vergessen. Also ja, Teil 2 to be continued kommt irgendwann. So, als nächstes möchte ich einmal kurz auf die Punkte Kochen und Lebensmittel eingehen und euch auch direkt ein Beispiel geben, wie ihr es nicht machen solltet. Also, unsere große Bulli-Tour durch Schweden stand an und wir hatten vorab wenig Erfahrung und man sagte uns, Skandinavien ist super teuer, ihr müsst alles mit aus Deutschland ins Land bringen, vorher nochmal einen Großeinkauf machen. Wirklich, ihr kommt sonst komplett pleite wieder nach Hause und das haben wir irgendwie so geglaubt. Und haben das dann auch genauso gemacht und im Endeffekt wirklich viel, viel, viel zu viel gekauft. Wir haben dann erstmal vor Ort gemerkt, naja, so teuer ist es hier jetzt auch nicht. Es ist etwas teurer, aber es hält sich im Rahmen. Vor allem, wenn man da 3 Wochen verbringt, dann macht das am Ende auch nicht so einen Riesenunterschied. Und die zweite Sache, es macht ja so wahnsinnig viel Spaß, in ausländischen Supermärkten einzukaufen. Und das nimmt man sich total. Man lernt ein Land kulinarisch ja auch nochmal viel besser kennen, wenn man da durch den Supermarkt geht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt da wirklich im tiefsten Schweden, ihr seid ganz weit gefahren, ja, und überlegt euch dann, was ihr kochen wollt und packt da eure deutschen Lebensmittel aus. Das macht wirklich auch keinen Spaß. Also es war ein totales Learning. Außer vielleicht beim Thema Alkohol, der ist wirklich viel teurer in Skandinavien. Da würde ich euch auch empfehlen, vielleicht 2, 3 Flaschen Wein mitzunehmen oder was auch immer ihr gerne trinkt. Wir hatten damals einen ganzen Karton dabei. Ich weiß nicht mehr, was wir uns dabei gedacht haben. Einen ganzen Karton voller Wein. Weiß nicht, da sind dann so 12 Flaschen drin oder so. Keine Ahnung, was wir vorhatten. Wir haben, glaube ich, bis auf 2 Flaschen alle wieder mit nach Deutschland gebracht. Und gerade wenn man abends irgendwie so vorm Lagerfeuer sitzt, jetzt mal zum Thema Bier, finde ich das eigentlich auch total schön, sich dann so ein lokal gebrautes Bierchen aufzumachen. Denn die schmecken dann ja doch irgendwie nochmal anders. Und ja, das ergänzt das ganze Bild so schön zu wissen, ah, so schmeckt Bier in Schweden oder wo auch immer. Statt wenn du dir da dann deinen Warsteiner auspackst oder so, das passt doch irgendwie nicht. Also kannst du natürlich machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Ah ja, und der größte Einkaufsfail bei uns war wirklich Porridge. Ich weiß nicht warum, wir essen in Deutschland nie Porridge. Wir haben auch, glaube ich, zusammen noch nie in unserem ganzen Leben überhaupt Porridge gegessen. Und aus irgendeinem Grund dachten wir uns, Mensch, das ist ja super praktisch. Wir kaufen direkt 2 Großpackungen. Ja, es ist bis heute auch ein Running Gag. Wir haben natürlich nicht eine einzige Portion von diesem Porridge gegessen. Das ist auch genauso wieder mit nach Deutschland gekommen. Und immer, wenn wir jetzt irgendwie zusammen einkaufen und dann so fragen, na, brauchen wir noch irgendwas, dann sagt spätestens nach 3 Sekunden einer von uns, Mensch, wollen wir nicht noch ein bisschen Porridge mitnehmen? Ja, sowas entsteht dann eben. Ein kleiner Einschub mit einer großen Bitte. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, dann könnt ihr das am besten, indem ihr mir eine Sternebewertung in dem Portal gebt, in dem ihr jetzt gerade hört. Das dürfte eigentlich nur 3 Sekunden dauern und das ist für mich einfach ein kleiner Push in die richtige Richtung. Würde mir sehr helfen und ja, danke. Wenn nicht, genauso cool. Wir machen mit der Folge weiter. Was ich euch absolut empfehlen würde, ist A, grillen. Ganz gemütlich vor dem Bulli, das macht einfach Spaß und ist unkompliziert. Oder One-Pot-Gerichte. Das sind diese Gerichte, wo du einfach alle Zutaten nacheinander in einen Topf gibst und am Ende hast du dann eine Art Eintopf oder eben Pasta kannst du damit auch machen. Gibt es viele Gerichte mittlerweile. Denn in diesen kleinen Küchen in den Campervans hast du ja häufig nur eine oder maximal 2 kleine Gaskocher zur Verfügung. Und da ist einfach alles ein bisschen simpler. Und da würde ich euch auch empfehlen, vielleicht in Deutschland schon mal vorab zu googeln, was gibt es da für Gerichte, weil ich kannte das auch schon, dass man dann abends irgendwie so ein bisschen ratlos war, weil man mit diesen One-Pot-Gerichten ja eben noch keine Erfahrung hat, noch gar nicht so richtig wusste, was soll ich denn jetzt machen? Also da ist ein bisschen Vorbereitung gar nicht so schlecht. So, einmal bitte anschnallen. Ich habe jetzt einen life-changing Camping-Hack für euch. Nein, ich übertreibe nicht. Also, es geht um das Thema Grillen. Und wir haben das früher immer so gemacht, dass wir einen kleinen Grill dabei hatten. Klein, damit er nicht so viel Platz wegnimmt, aber es hatte auch immer den Nachteil, dass er irgendwie zu klein war. Und wenn man dann los wollte am nächsten Morgen, war er auch irgendwie immer noch heiß und dann hattest du die Kohle da drin. Wohin damit? Es hat eigentlich nur Probleme gemacht. So, und dann hat Gregor irgendwann mal im Internet gesehen, dass man stattdessen auch einfach einen Backofenrost mitnehmen kann. Also dieses Gitter, was im Backofen liegt, hat ja irgendwie jeder automatisch, wenn man einen Backofen hat. Das nimmt zum einen überhaupt keinen Platz weg. Das kannst du einfach irgendwo so hinter den Sitz schieben. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Denn wenn ihr euch ein kleines Lagerfeuer macht vor eurem Bulli, dann ja hoffentlich mit Steinen drumrum, ne, damit nicht aus Versehen Feuer ausbricht. Das sollte man ja eh immer machen. Und dann habt ihr die optimalen Bedingungen, da einfach noch ein Grillrost drüber zu legen. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass wir erstmal mit einem kleinen Lagerfeuer gestartet sind. In dieses Lagerfeuer haben wir dann aber schon so Kohlebriketts, also zum Grillen Grillkohle, reingeworfen. Und nach einer Dreiviertelstunde oder so waren die richtig schön durchgeburnt. Dann haben wir sie so ein bisschen an den Rand geschoben, unser Grillrost auf die Steine gelegt. Das hatte meistens auch direkt schon die perfekte Höhe. Und dann haben wir da unsere Sachen drauf gegrillt. Das ist einfach perfekt. Und danach kannst du einfach den Grillrost runternehmen und das weiter für dein Lagerfeuer nutzen. Leute, das ändert alles. Wirklich. Also kann ich euch einfach nur empfehlen. Und dieses Grillrost hast du dann auch schnell wieder gereinigt. Also ja. Übrigens nochmal ganz kurz zum Thema Feuerstelle. Wenn ihr häufiger campen seid, dann werdet ihr irgendwann feststellen, an den schönen Spots, da gibt es meistens eh schon Feuerstellen. Also ich würde sagen, zu 80% nehmen wir immer so die Feuerstellen, die eh schon irgendjemand vorbereitet hat. weil man natürlich die Natur auch so gut es geht irgendwie schonen will. Und zu viele Feuerstellen machen es dann irgendwie auch kaputt. Es kommt selten vor, dass man sich das selber baut. Und wenn ihr euch unwohl fühlt und auch nicht so genau wisst, darf man das jetzt hier machen, dann sucht einfach noch ein bisschen länger und dann findet ihr bestimmt zeitnah irgendwo eine Stelle, wo schon eine Feuerstelle ist. Und ich kenne das auch. Da macht man dann manchmal mit einem bisschen besseren Gefühl auch selbst noch ein Feuer, wenn man weiß, das ist irgendwie schon erprobt, da ist nichts passiert, das haben schon Leute vor einem gemacht. Ja, so viel dazu. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache empfehlen. Das ist ein Produkt, was bei uns mittlerweile bei keiner Campingtour mehr fehlen darf. Es ist echt auch ein kleiner Allrounder. Und zwar ist das so ein ausziehbarer Teleskopspieß. Der hat einen Holzgriff. Und dann kannst du so einen langen Stab ausziehen und am Ende ist so eine, wie so eine zweizackige Gabel. Und darauf kannst du halt alles aufspießen. Würstchen, vegetarische Würstchen, Gemüse, du kannst Marshmallows da drauf packen. Ja, und das dann einfach übers Feuer halten, drehen und dann grillst du quasi, ohne dass du einen ganzen Grill aufbauen musst. Das ist total praktisch. Gerade wenn es mal schneller gehen muss oder wenn man mal nur so ein, zwei Sachen gerne grillen möchte, dann ist das manchmal ein bisschen zu aufwendig, sich da so einen ganzen Grill zu errichten. Und dann reicht ein Lagerfeuer und du kannst die Sachen genauso grillen. Ist total super. Der hat, glaube ich, einen Zehner gekostet, hält mittlerweile seit vielen Jahren. Wir lieben ihn sehr. Und was man da natürlich auch super cool mitmachen kann, ist Stockbrot. Und da muss ich euch mal ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Wir saßen mit ein paar Leuten am Lagerfeuer in den USA. Alle kamen irgendwie aus unterschiedlichen Ländern. Und dann hatten wir die Idee, haben so vorgeschlagen, Leute, habt ihr Lust, dass wir eine Runde Stockbrot machen? Und alle so, also wir haben es halt auf Englisch irgendwie erklärt, alle so, was? Was wollt ihr machen? Was soll das denn sein? Brot an einem Stock, hä? Und da ist uns mal aufgefallen, dass das anscheinend etwas Urdeutsches ist. Niemand kannte das, auch nicht die Amerikaner und Amerikanerinnen. Ja, und das war uns gar nicht so klar. Irgendwie, wir machen das voll oft und finden das irgendwie cool und auch voll normal. Aber anscheinend ist das irgendwie was, was unsere Eltern uns nur in Deutschland gezeigt haben. Fand ich ganz interessant. Übrigens, da würde ich euch auch empfehlen, wir haben früher immer den Teig selber gemacht und es ist natürlich aufwendig und die Finger kleben danach. Mittlerweile machen wir so ein bisschen die Light-Version und kaufen uns einfach diese Knack- und Backrollen aus dem Supermarkt. Kennt ihr bestimmt. Dieser Teig, der schon so fertig ist, den man dann nur noch selber so zusammenformen muss. Und den gibt es auch in anderen Ländern. Meistens dann natürlich, also natürlich unter einem anderen Namen, aber den bekommt ihr auch woanders und geht einfach schneller und man kann sich halt auch so spontan mal überlegen, hier noch ein, zwei Stockbrote zu grillen. Den nächsten Punkt hier auf meiner Liste habe ich genannt, das klein bisschen Luxus unterwegs. Was könnte das sein? Also, ich habe festgestellt, wenn man sich Bullis leiht, dann ist da immer eine Küchenbox drin, super. Die ist auch meistens sehr gut sortiert, aber da ist fast alles aus Plastik. Besteck, Teller, Gläser, alles aus Plastik, was total Sinn macht, weil du natürlich über holprige Straßen fahren kannst, nichts passiert. Selbst wenn es mal fallen lässt, es ist einfach robust. Aber habt ihr mal so einen schön gekühlten Wein aus einem Plastikglas getrunken? Das ist irgendwie nicht das Wahre. Und deswegen haben wir uns mittlerweile angewöhnt, zwei Weingläser aus Glas, die nehmen wir immer noch mal mit, obwohl wir eigentlich wissen, dass in den Bullis, die man sich leiht, alles drin ist. Ja, und da kannst du ja auch einfach deine Limonade raustrinken oder Wasser raustrinken. Aber so ein, ja, so ein Glas aus Glas, das ist irgendwie schon noch mal was anderes. Genau, für den kleinen Luxus unterwegs. Ach ja, und wenn wir schon bei Dingen sind, die man von zu Hause mitbringt, dann denkt an Müllbeutel. Die haben wir nämlich schon so oft vergessen, einfach irgendwie als kleiner Reminder. Der Müll muss ja auch irgendwo hin, ne? Oh je, ich kriege hier gerade fast ein bisschen Schnappatmung. Also nennt es Fehlplanung oder wie auch immer meinerseits. Ich gucke hier gerade auf meinen Zettel und habe ungefähr die Hälfte von dem geschafft, was ich euch in dieser Folge erzählen wollte. Wir sind aber schon bei einer halben Stunde. Und deswegen entscheide ich mich jetzt dazu, dass es einfach noch einen zweiten Teil geben wird, bevor ich jetzt hier irgendwie so durchrushe und euch damit stresse und mich selber auch und dem Thema damit auch nicht gerecht werde. Gibt es Teil 2, der wird irgendwann in den nächsten Tagen rauskommen. Den muss ich noch einsprechen und noch schneiden. Ja, aber bis dahin haue ich einfach diese Folge schon mal raus. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss!